Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Dort, wo im Wort Gott das O steht, setzt der Theologe Andreas Krebs einen Stern, einen Genderstern. Sein Gott vereint Männliches und Weibliches und alles dazwischen. Auf 150 Seiten hat Krebs jetzt dargelegt, was es bedeutet, Gott queer zu denken. Das Buch hat es in sich, denn das Geschlecht ist eine mächtige Sortiermaschine, gerade in den Religionen. Auch das Christentum ordnet, wer wen begehren, lieben und heiraten darf. Queere Theologie ist deshalb kein Randthema, sie betrifft alle und stellt vieles in Frage. Andreas Krebs war evangelisch, er trat über zur altkatholischen Kirche und lehrt als Professor für altkatholische Theologie und Ökumene an der Universität Bonn. Und vermutlich wissen mittlerweile alle, was queer bedeutet, aber längst nicht alle, was es mit der altkatholischen Kirche auf sich hat. Sie ist noch ziemlich jung. Sie geht zurück auf das erste Vatikanische Konzil von 1870. Damals wurde die Unfehlbarkeit des Papstes beschlossen und in der altkatholischen Kirche versammelten sich jene, die dieses Papstamt nicht anerkannten. Die altkatholische Kirche weiht mittlerweile Priesterinnen, eine Bischöfin gibt es auch, homosexuelle Paare werden kirchlich getraut, ziemlich modern also, aber nicht konsequent queer, meint Andreas Krebs. Mit ihm habe ich am Freitag gesprochen und meine erste Frage war, was bedeutet es, Gott mit Genderstern zu schreiben?
Das bedeutet zunächst einmal, dass Gott größer ist als alle Vorstellungen, die wir uns von ihm, ihr machen. Und eigentlich ist das ein ganz traditioneller theologischer Satz, dass Gott unsere Vorstellungen von Männlichkeit, Weiblichkeit und Geschlechtlichkeit einschließt und zugleich übersteigt. Und eigentlich mache ich damit nur etwas sichtbar, was eine Selbstverständlichkeit ist. Trotzdem scheint es nicht selbstverständlich zu sein. Trotzdem scheint da etwas Anstößiges drin zu liegen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben trotzdem sehr patriarchale Gottesvorstellungen haben. Und genau um diese Spannung, um diesen Widerspruch geht es mir, weil ich glaube, dass wir über patriarchale Gottesbilder, über das Bild von Gott als Vater, Herrscher hinauskommen sollten.
Warum steht das Wort Gott auf dem Titel ohne Stern?
Das hat mit dem Verlag zu tun.
Und das hat sich damit, das nicht getraut?
Nein, das hat auch damit zu tun, dass diese Titel in Bibliotheken eingetragen werden. Und dann gibt es Schwierigkeiten, wenn da so ein ungewöhnliches Zeichen auftaucht.
Braucht man also das O wieder ohne Stern. Sie sagten vorhin, patriarchale Muster. Der liebe Gott, der als alter Mann mit weißem Bart im Himmel wacht, der wurde schon länger in den Ruhestand verabschiedet. Oder gibt es den noch in der christlichen Theologie?
Ich glaube, es gibt ihn tatsächlich immer noch, wenn auch ein bisschen uneingestanden. Also was theologisch korrekt ist, habe ich ja schon erklärt. Also eigentlich ist das Common Sense, dass Gott natürlich kein alter Mann mit weißem Bart ist. Aber es prägt nach wie vor unsere Vorstellungen von Gott.
Auch in der altkatholischen Theologie?
Ich glaube, auch in der altkatholischen Theologie. Wir haben, glaube ich, in der altkatholischen Kirche schon einen kritischen Diskurs. Wir haben seit 1996 die Frauenordination. Seit 2014 können gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden. Inzwischen haben wir auch die Ehe für alle geöffnet, de facto. Da gibt es also einen bewussten Diskurs drüber. Und trotzdem bleiben auch wir als altkatholische Kirche von heteropatriarchalen Mustern geprägt. In gewisser Weise gilt das ja für uns, auch für uns alle, ne? Dass wir alle diese Stereotype mit uns herumtragen und uns mit ihnen auseinandersetzen müssen.
Und worin besteht die Provokation Ihres Ansatzes?
Das Provokative liegt offenbar darin, dass es trotz dieses Prozesses, in dem wir uns befinden, immer noch schwer ist für viele von einem heteropatriarchalen Gottesbild und auch Kirchenbild und Menschenbild Abschied zu nehmen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es einen ganz spannenden und wichtigen Prozess, dass queere Menschen in der Kirche, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche sichtbar werden und sagen, wir sind da, wir machen auf uns aufmerksam, wir machen uns sichtbar und hörbar, wir stören auch eure scheinbare Harmonie, wir mischen euch auf und ich sehe darin einen ganz produktiven Prozess.
Queer kann man ja auch so übersetzen, quer zu einer Geschlechterordnung, die bestimmte Machtverhältnisse stabilisiert. Mhm. Nun haben sich christliche Kirchen an diesen Machtverhältnissen, vorsichtig gesagt, beteiligt. Mhm. Sie haben die unterstützt, gestützt und sie tun das bis heute. Also wie kommen Sie auf die Idee, dass das Christentum überhaupt eine emanzipatorische, menschenfreundliche Botschaft hat?
Ich glaube, dass es im Christentum tatsächlich immer beides gegeben hat. Es hat natürlich immer das gegeben, dass man sich an die Machtverhältnisse angeschmiegt hat, dass man sie sogar legitimiert, unterstützt, sogar verschärft und vorangetrieben hat. Aber es gibt im Christentum, ich denke auch seit Beginn, auch den Gegenpol. Jesus selbst ist sicherlich auch ein Rebell gewesen. Und der Kreis von Menschen um ihn herum, das waren sicherlich auch unangepasste Menschen. Es gibt diese berühmte Stelle aus Galater 3, 28, ne? Nicht Sklave noch Freier, nicht Jude noch Grieche, nicht männlich noch weiblich, wo ja wirklich für die damalige Zeit etwas Unerhörtes gesagt wird, nämlich dass diese Gemeinschaft wirklich die Kategorien der damaligen Gesellschaft sprengt. Und ich glaube, dass genau dort das Potenzial ist, auch für Kirche heute einen Wandel voranzutreiben und letztlich Menschen und auch Gott selbst neu zu entdecken.
Aber in Jesu Namen oder in Christi Namen, vielleicht ist es eher der Christus, wurden Frauen diskriminiert, Homosexuelle diskriminiert, Transpersonen kamen entweder gar nicht vor oder wurden dann auch diskriminiert. Und Sie sagen, man sitzt seit 2000 Jahren einem Irrtum auf. Die Botschaft ist eigentlich queer.
Ja, ich würde es ein bisschen komplexer formulieren. Das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es tatsächlich ganz oft nicht so gewesen ist. Dass das
eigentlich nie so gewesen ist. Also ich wüsste gerne, wo in der Geschichte der Kirchen, der christlichen Kirchen, wann Homosexuelle nicht diskriminiert worden sind und Frauen nicht für minderwertig erklärt worden sind. Also diese lange Geschichte, die sagt ja etwas.
Ja.
Also ist die Botschaft so lange missverstanden worden?
Ich bin ganz klar dafür, dass wir das Christentum radikal selbstkritisch betrachten müssen und auch radikal dekonstruieren müssen, wo das Christentum Unterdrückung und Beteiligung an Unterdrückung mit sich schleppt, auch bis heute. Und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Da gibt es auch wirklich Dinge, die wir auch auf die Bibel selbst zurückführen müssen. Da gibt es Texte des Terrors, wie das die Exegetin Phyllis Tribal genannt hat. Da gibt es wirklich ganz, ganz ungute Aussagen, von denen wir uns heute nur distanzieren können. Es gibt eben auch das andere. Es gibt eben auch dieses andere Potenzial. Und oft eher an den Rändern von Kirche ist das auch immer wirksam gewesen. Das Beginnen im Mittelalter eine Bewegung hatten, wo auf einmal Frauen im Mittelpunkt standen. Dass es immer wieder auch in der Kirchengeschichte auch gegehrt hat, weil eben das Potenzial für eine andere Perspektive eben auch da ist. Und da knüpfe ich ganz gerne an.
Sie möchten das emanzipatorische Potenzial ausschöpfen, zur Wirkung bringen. Den Galaterbrief haben Sie vorhin schon genannt. Was gibt es sonst noch?
Ich glaube, an der Person Jesu kann man auch eine ganze Menge Unkonventionelles festmachen, was für seine Zeit unkonventionell war. Es ist ja fast ein bisschen ironisch, dass die Kirchen sich zum Anwalt der heteropatriarchalen Familie gemacht haben und mit Jesus eigentlich eine Gründungsfigur haben, die sich der Familienorientierung ihrer Zeit total widersetzt hat. Also wir wissen nicht, ob Jesus verheiratet war oder nicht. Warum auch immer.
Ja, und die Familie, aus der er stammt, wenn man das überhaupt so als Familie bezeichnen kann, unter Einwirkung des Heiligen Geistes und einer Jungfrau.
Und zu der hatte er ein eher kritisches Verhältnis. Also er sagt da ziemlich hässliche Dinge über seine Familie, ne? Und bezeichnet,
über Familie als Blutsverwandtschaft.
Ja, genau. Und bezeichnet die Wahlverwandtschaft, in der er gelebt hat, mit den Seinen als die eigentliche Familie, auf die es ankommt. Er reißt einen verheirateten Menschen wie Petrus, ne, aus seiner Familie heraus, was damals echt ein krasser Schritt war und auch für Petrus' Familie etwas bedeutete. Also eigentlich war Jesus selbst sehr familienkritisch unterwegs. Und das ist fast ein bisschen ironisch, ne, dass man sich auf diese Figur bezieht, um dann ein bestimmtes Bild von heteropatriarchaler Familie zu stützen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Jesus queer gewesen ist, und ich möchte mich ja auch nicht an Spekulationen beteiligen, ob Jesus jetzt vielleicht selbst schwul war, ist denkbar. Also wenn Jesus Mensch war, hatte er auch eine Sexualität und womöglich. Aber wir wissen nichts darüber, und ich glaube, es ist auch wichtig, da eine Leerstelle zu lassen, denn wenn wir ernst nehmen, dass sich in diesem Jesus Christus Erlösung, und Erlösung heißt eigentlich Befreiung, ausdrückt und Befreiung für alle Menschen, dann ist es vielleicht auch wichtig zu sehen, dass wir Jesus gar nicht so sehr in unsere Bilder von Geschlecht und Sexualität hineinpressen, sondern dass wir in ihm sozusagen einen exemplarischen Menschen sehen, gerade in dem, was unbestimmt ist.
Wir wissen wenig über seine Sexualität. Er hat sich selten zum Thema Sexualität geäußert. Und trotzdem ist ja die Vorstellung, wer mit wem legitimerweise Kinder haben darf, wer mit wem Sex haben darf, sehr prägend. Nicht allein fürs Christentum, sondern in allen Religionen. Und die Antwort ist ja meistens, ist eigentlich fast immer Mann und Frau, am besten in einer Ehe und am besten zu dem Zweck, Nachkommen in die Welt zu setzen. Warum löst das Thema Geschlechtervielfalt so heftige Konflikte in allen Religionen aus?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass in heteropatriarchalen Gesellschaften die Stabilität der Geschlechterordnung mit der Stabilität der Gesellschaftsordnung zusammenhängt. Also in heteropatriarchalen Gesellschaften ist der Zugriff auf Autorität und auf Eigentum mit Geschlechterrollen verbunden, mit der Rolle Vater, Mutter, Sohn, Tochter und so weiter. Und wenn sozusagen eine Eigentums- und Autoritätsordnung daran hängt, dann gibt es ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis von stabiler Gesellschaft und stabiler Geschlechterordnung. Und da sich nun mal in einem Prozess weltweit überwiegend heteropatriarchal durchgesetzt hat, keineswegs in allen Gesellschaften. Es gibt indigene Gesellschaften, in denen ist das anders. Aber in sehr vielen Gesellschaften hat sich weltweit eine heteropatriarchale Ordnung durchgesetzt. Ist das eben auch das, was dann die Religion mitgetragen und mitbestimmt hat? Ich glaube, wir erleben heute in unserem Kontext, dass diese Verknüpfung von Autorität, Eigentum einerseits, Geschlechterordnung andererseits sich lockert. Und diese Lockerung macht es möglich, dass Geschlecht und Begehren neu gefasst und durchlässiger werden kann, dass Menschen Optionen ergreifen, in denen sie freier sind.
Das ist eine Strömung, auch in verschiedenen Religionen und Konfessionen, dass eben diese Geschlechtervielfalt herausgearbeitet wird, dass Ordnungen zumindest in Frage gestellt werden, die bisher gegolten haben. Auf der anderen Seite gewinnen Strömungen an Einfluss, an Macht und eben auch an Zuspruch, die sagen, all das lehnen wir ab. Es findet ja ein Kulturkampf statt. Wie erleben Sie den?
Ich erlebe den so, dass ich mich dazu positionieren möchte. Und deswegen ergreife ich die Position, die ich ergreife. Deswegen schreibe ich so ein Buch, weil ich es wichtig finde, auch aus einer christlichen Perspektive einen Standort klarzumachen, der eben nicht mit dem identisch ist, den die Leute einnehmen, den sie beschreiben. Ich möchte denen das Christentum nicht überlassen. Ich mache denen das streitig, für das Christentum überhaupt zu sprechen. Ich bin auch Christ, ne? Und ich möchte auch meinen Platz mit dem, wie ich denke, wie ich fühle, einen Platz auch mit queeren Menschen in dem Christentum, auch in meiner Kirche, in Kirche überhaupt beanspruchen.
Sie hören die Sendung Tag für Tag. Ich spreche mit dem altkatholischen Theologen Andreas Krebs darüber, warum es wichtig ist, Gott queer zu denken. Nun vermute ich, dass nicht allein Kritik kommt von den Patriarchen, wenn ich es mal so vereinfachend sagen darf, oder von den theologischen Patriarchen ja auch, sondern sicherlich auch aus der feministischen Theologie. Welche Reaktionen erhalten Sie von dort?
Ich erlebe da viele zustimmende Reaktionen, weil queere Theologie ja eigentlich an das, was feministische Theologie erarbeitet hat, in ganz, ganz vielem anknüpft. Also dieses Gott mit einem Stern zu schreiben statt mit O ist etwas, was in der feministischen Theologie erfunden wurde. Das greift eine jüdische Gewohnheit auf, diesen Vokal O wegzulassen und einen Strich oder Apostroph dafür zu schreiben, aus Respekt vor Gott und vor dem Gottesnamen, der dahinter steht letztlich. Es waren feministische Theologinnen, die das aufgegriffen haben und einen Stern dahingesetzt haben. Und ich glaube, dass queere Theologien ganz, ganz vielem an das anknüpft, was feministische Theologie gebahnt hat.
Müssen Sie sich nicht den Vorwurf anhören, Sie schaffen die Frauen ab?
Es gibt vielleicht vereinzelt diese Kritik. Ich bin selbst damit bislang nicht konfrontiert worden. Ich glaube aber gar nicht, dass es darum geht. Also es geht ja überhaupt gar nicht darum, Menschen, die sich als Frauen identifizieren, ihr Frausein streitig zu machen. Es geht einfach darum zu sagen, dass es auch einfach andere Optionen gibt. Ich finde, so ein bisschen hatte man ja diesen gedanklichen Fehlschluss ja auch bei der Debatte um die Ehe für alle erlebt. In der Schweizer Kampagne für die Ehe für alle gab es den schönen Slogan, es ist genug Ehe für alle da. Also mit Antworten wie.
Aber das ist ja immer bei dieser Diskussion um Macht und um Ordnungen. Eigentlich nimmt man ja Menschen nichts weg, sondern man eröffnet für Menschen, die bisher diskriminiert waren, Möglichkeiten.
Genau.
Und dennoch findet ja dieser Kulturkampf so statt, als würde was weggenommen.
Ja, das ist aber falsch.
Also, ja, weil es um kulturelles Kapital geht.
Genau.
Ne? Um richtig und falsch und um Macht und Unterdrückung.
Und ich glaube,
unterdrücken können.
Und ich glaube, es geht auch darum, das schreibe ich auch an einer Stelle in meinem Buch, dass natürlich solche Unterdrückungsverhältnisse komplex sind und dass sich auch so etwas wie das Heteropatriarchat auch dadurch stützen kann, dass auch Diskriminierte diskriminieren können. Also es gibt auch Frauen, die People of Color diskriminieren, lesbische Frauen, die gegen Einwanderung und gegen People of Color hetzen, das gibt es. Ne? Es gibt schwule Männer, die misogyn sind und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass Menschen, die selbst diskriminiert werden, nicht auch Privilegien hätten und an anderen Stellen diskriminieren können. Und ich glaube, dass genau dadurch auch so ein System wie das Heteropatriarchat oder so eine Struktur wie das Heteropatriarchat sich stützt, ne? Und ich glaube, Menschen, die irgendwo von Diskriminierung betroffen sind, und das sind ja sehr viele, sollten begreifen, dass die unterschiedlichen Formen Diskriminierung zu erfahren zusammengehören und dass sie eigentlich, also perspektivisch, eigentlich nur zusammen bekämpft werden können.
Sie zitieren in Ihrem Buch hauptsächlich Stimmen, die sagen, die auch das sagen, was Sie vorhin selbst gesagt haben, es ist möglich, christlich zu sein, den christlichen Glauben zu haben, auch zu einer Kirche, zu einer christlichen Kirche dazu zu gehören, das mit LGBTQ in Übereinstimmung zu bringen, in dieser Kirche Heimat zu finden und Respekt zu finden. Aber kann es nicht auch besser sein, fürs eigene Seelenheil einer Gemeinschaft den Rücken zuzudrehen, die einen allenfalls duldet und sich so schwer tut, diese Schuldgeschichte, diese Diskriminierungsgeschichte anzuerkennen und mit dem Diskriminieren aufzuhören?
Das kann gut sein und richtig sein. Ich beginne in diesem Büchlein jedes der 9 Kapitel mit einer Stimme von queeren Menschen, die von sich selbst erzählen. Und im letzten Kapitel habe ich bewusst eine Stimme ausgesucht, die sich entschieden hat gegen Kirche und auch gegen den christlichen Glauben und gesagt hat, dass das ihre Befreiung war. Und ich glaube, davor kann man nur Respekt haben. Also es ist ein sehr respektabler Weg. Und es ist für jeden persönlich eine Frage, welche Auseinandersetzung, welchen Kampf tue ich mir an? Und wenn Leute sagen, ich bin zu verletzt, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, dann ist das absolut zu respektieren. Ich spreche in gewisser Weise für die Leute, die irgendwo in Kirchen und im Christentum diese Auseinandersetzung machen wollen. Mit denen solidarisiere ich mich in diesem Buch.
Ich kann mir schon einen Teil der Reaktionen ausmalen, die auf unser Gespräch kommen werden. Denn diese Reaktionen, die gibt es immer und die sind so in der Art, es gibt nur 2 Geschlechter, es gibt eben nur Frau und es gibt eben nur Mann. Und jetzt lass doch bitte Gott oder Jesus mit diesem Queer-Thema in Ruhe. Sprechen Sie mit Menschen, die so denken?
Schon, ja. Und da ist es einfach wichtig zu sagen, dass es anders ist. Das ist ja schon biologisch anders. Es gibt zahllose Faktoren, die das Geschlecht eines Menschen bestimmen und nicht alle gehen in die gleiche Richtung. Und das ist also biologischer Konsens. Und man weiß auch inzwischen aus der Verhaltensforschung, was Tiere betrifft, dass auch Tiere sich viel diverser verhalten und dass wir sehr lange sozusagen ein viktorianisches Familienbild auf die Tiere projiziert haben und die wirkliche Natur ganz anders ist. Also was natürlich auch so gängige naturrechtliche Argumente, die auch nochmal andere Probleme haben, ohnehin schon in Frage stellt. Also ich glaube, es kann, also mein Weg damit umzugehen, ist einfach zu sagen, nee, es stimmt nicht, es ist anders. Und dann hat man vielleicht nicht unmittelbar Erfolg damit, ne? Aber es einfach zu sagen. Und das halte ich für wichtig.
Als katholisch. Das muss man ja immer wieder erklären, was das ist, dass das eben nicht noch altmodischer ist als römisch-katholisch, sondern dass das eine Kirche ist, die sich nach dem Ersten Vatikanischen Konzil gebildet hat, vor allem aus Kritik an der Unfehlbarkeit des Papstes, die damals beschlossen wurde. Was Sie jetzt versuchen, ist daran etwas spezifisch altkatholisch?
Das würde ich so nicht sagen. Ich sehe eigentlich diese queere Theologie als Teil einer großen ökumenischen Bewegung, einer kirchenübergreifenden Bewegung. Und in dem Buch werden ja auch TheologInnen aller Konfessionen, also nicht aller, natürlich nicht, aber sehr, sehr viele unterschiedlicher Konfessionen zitiert. Natürlich ist mein altkatholischer Kontext ein spezifischer Kontext. Die altkatholische Kirche ist von ihrer Gründungsgeschichte her durch eine Verbindung von liberalen Vorstellungen mit einem Festverhalten wollen an katholischer Tradition geprägt und hat sich in diesem Spannungsfeld entwickelt als eine katholische Kirche, die an katholischer Liturgie und katholischen Ämtern festhält, das aber mit sehr weitgehenden kirchlichen Mitbestimmungsrechten für Laien verbindet. Und in diesem Kontext bewege ich mich und artikuliere meine Theologie und empfinde auch in meiner Kirche auch die Freiräume dafür, das tun zu können.
Das heißt, es gibt eine Ökumene bei diesem Thema Geschlechtervielfalt. Eine, zum Beispiel römisch-katholisch wäre das jetzt out in church. Mhm. Eine Ökumene mit der geschlechtersensiblen evangelischen Theologie. Auch da zitieren Sie ja einige VertreterInnen. Es gibt aber auf der anderen Seite ja auch eine Ökumene derer, die genau das bekämpfen. Mhm. Wie schätzen Sie da die Machtverhältnisse ein?
Das ist global, glaube ich, schwer zu sagen. Das ist von Kontext zu Kontext sehr, sehr unterschiedlich. Aber was Sie sagen, ist natürlich auch aus einer ökumenisch-theologischen Perspektive sehr spannend, dass die wahrscheinlich im Augenblick relevanten und entscheidenden Konfliktstellen und Bruchstellen innerhalb des Christentums quer zu den bisherigen konfessionellen Grenzen verlaufen. Also diese Gnadenstreitigkeiten des 16. Jahrhunderts, den muss man Leuten ausführlich erklären und dann finden sie sie immer noch nicht interessant. Ja, das versteht heute niemand mehr, worum es da ging. Also was diese konfessionellen Differenzen einmal ausgemacht hat. Aber diese Fragen, ne, das Geschlecht zum Beispiel, da läuft etwas, ein Konflikt durch das Christentum quer zu den Konfessionen. Und Sie haben recht, ne, da gibt es auf beiden Seiten eine Ökumene der einen und der anderen. Ich glaube, bei uns in Deutschland passieren Dinge, die auch für die christlichen Kirchen nicht mehr einfach zurückzunehmen sind. Dass Frauen ihren Platz beanspruchen, dass queere Menschen sagen, wir sind da. Da wird man nicht mehr so einfach hinter zurück können, glaube ich. Aber das ist auch von gesellschaftlichem Kontext zu Kontext auch unterschiedlich, gerade auch global gesehen.
Hoffen Sie darauf, dass das Geschlecht eines Tages mal nicht der Rede wert ist?
Darauf hoffe ich, ja.
Das Christentum wolle er nicht heteronormativen Patriarchen überlassen, sagt der altkatholische Theologe Andreas Krebs. Gott queer, gedacht heißt sein Buch, es ist im Echter Verlag erschienen.